Ein zentrales Problem, das den methodischen Zugriff auf diese Fragen erschwert, stellt das weitgehende Fehlen sorgfältig ergrabener, ausführlich dokumentierter und gut datierter Wohnhausbefunde des 5. und 6. Jahrhunderts dar. Allgemeinere Überlegungen zu einer Geschichte der Wohnkultur dieses Zeitraums müssen sich mehr als bisher auf jene ausgesuchten Befunde stützen, die zuverlässige stratigraphische Datierungen liefern. Da die Anzahl der Zeitzeugen, die diesen Maßstäben gerecht werden, derzeit noch überschaubar ist, können die Ergebnisse einer derartigen Herangehensweise bestenfalls exemplarische Gültigkeit für sich beanspruchen. Es besteht jedoch in Anbetracht der in jüngerer Vergangenheit wachsenden Sensibilität gegenüber der spätantiken und frühmittelalterlichen Kultur die berechtigte Hoffnung, dass dieses zunächst noch äußerst lückenhafte Bild in den kommenden Jahren weiter vervollständigt wird. Eine erste Auseinandersetzung mit der Komplexität des Verhältnisses zwischen politischer Fragmentierung und kultureller Kohärenz oder eben auch Inkohärenz in Bezug auf die Wohnkultur des 5. und 6. Jahrhunderts sei im Folgenden dennoch vorgenommen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Fragen zukommen, wann und aus welchen Gründen der im 4. Jahrhundert erreichte Wohnstandard in verschiedenen Teilen des ehemaligen römischen Imperiums aufgegeben wird. In Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit beschränke ich mich dabei einerseits auf städtische Wohnhäuser, wie schon der Titel verkündet, und andererseits auf die Häuser von Vertretern der Oberschicht, da die Behausungen der städtischen Unterschichten im archäologischen Befund ungleich schwerer zu greifen sind. Zunächst sei jedoch ein Blick auf die Wohnhäuser des 4. Jahrhunderts geworfen, vor deren Hintergrund sich erst die Frage nach dem Verhältnis von ereignisgeschichtlichen Prozessen einerseits, kultureller Persistenz und Transformation andererseits befürworten lässt. Links oben, ich will Sie nicht verwirren, die Villa von Piazza Armerina ist natürlich kein städtisches Wohnhaus. Ich habe sie trotzdem gezeigt, weil jeder den Grundriss, glaube ich, schon mal vor Augen hatte. Und wesentliche Phänomene, auf die ich jetzt eingehe, auf dieses Gebäude genauso zutreffen. Hinsichtlich einiger grundlegender Gestaltungsprinzipien lassen sich für jene Zeit mehrere allgemeine Charakteristika nachweisen, die sich in unterschiedlichsten Regionen des Römischen Reiches wiederfinden. Größere Häuser zeichnen sich hinsichtlich ihrer baulichen Struktur durch eine weitestgehend standardisierte Abfolge von Räumen aus, die im Rahmen des Gastempfangs genutzt werden. Es handelt sich dabei um eine dreiteilige Sequenz von räumlichen Bereichen, die sich als Eingangsbereich, Verteilerraum und Empfangssaal umschreiben lassen. Die einzelnen Abschnitte können in ihrer jeweiligen Ausgestaltung variieren. So besteht etwa der Eingangsbereich kleinerer Häuser oft aus einem schlichten rechteckigen Raum, während sich jener der Villa von Piazza Armerina aus einem großen hufeisenförmigen Vorhof und einem geschlossenen Vestibül zusammensetzt. Der Verteilerraum besteht in zahlreichen Häusern Antiochias, wie wir es links unten im Bild sehen, nur aus einem einfachen Portikus, während er in Nordafrika, rechts oben im Bild, meist von einem vollständigen Peristyl gebildet wird. Die Empfangssäle schließlich können als rechteckige Räume, Apsidensäle oder gar Trikonchensäle gestaltet sein. Ungeachtet dieser Variationen erweist sich die dreiteilige Raumabfolge selbst jedoch als ein absolutes Standardelement spätantiker Wohnhäuser. Sie bildet gewissermaßen den Parcours, auf dem Gäste bis zum Ort des Gastmahls durch das Haus geführt werden. Auf diesem Weg werden den Besuchern die kostbarsten Flächendekorationen aus Marmor, Malerei und Mosaik, die Wasserspiele und Nymphäen sowie die Skulpturensammlungen der Besitzer vorgeführt. In der jeweiligen Ausgestaltung räumlicher Bereiche oder in den Ausstattungsgewohnheiten mögen sich zwar regionale Vorlieben zeigen, in der Errichtung und der dekorativen Hervorhebung der standardisierten Raumabfolge größerer Wohnhäuser lassen sich jedoch verbindende Elemente einer spätantiken Wohnkultur greifen. Träger dieser zumindest in größeren Häusern zu greifenden kulturellen Einheit sind zweifellos die Angehörigen der spätantiken Oberschichten und in besonderem Maße die Angehörigen des stadtrömischen Senats, die jenen Wohnstandard aufgrund ihrer weit verteilten Besitzungen und ihrer weitreichenden sozialen Verflechtungen in allen Teilen des Römischen Reiches etablieren. Doch wie entwickelt sich diese im 4. Jahrhundert zumindest auf einer hohen gesellschaftlichen Ebene zu greifende kulturelle Einheit in den beiden folgenden Jahrhunderten, die auf politischer Ebene von einer zunehmenden Fragmentierung des Römischen Reiches gekennzeichnet sind? Eine pauschale Antwort auf diese Frage ist, wie bereits angemerkt, aufgrund des immer noch problematischen Standes der Erforschung spätantik-frühmittelalterlichen Wohnens nicht möglich. Versuchen wir also im Folgenden am Beispiel einiger zuverlässig datierter Wohnhausbefunde exemplarische Überlegungen zum Verhältnis zwischen der politischen Fragmentierung des Römischen Reiches und den Entwicklungen im Bereich der gehobenen Wohnkultur anzustellen. Den Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen stellt die gehobene Wohnkultur in Rom dar. deren Entwicklung wir dank einer vergleichsweise dichten materiellen und literarischen Überlieferung auch für den Untersuchungszeitraum verhältnismäßig gut rekonstruieren können. Trotz der Verlegung des Kaiserhofes nach Konstantinopel und der Etablierung neuer Kaiserresidenzen in Trier, Mailand und Aquileia blieb Rom zunächst noch das ideelle Zentrum des Reiches, nicht zuletzt dank der anhaltenden Rolle der Stadt als Sitz des weströmischen Senats. Der archäologische Befund zeichnet sich durch die Überreste zahlreicher Wohnhäuser aus, deren letzte umfassende Bau- und Renovierungsphasen aufgrund stilistischer Kriterien anhand der verwendeten Mauerwerkstechniken und in jüngerer Vergangenheit auch auf der Grundlage stratigraphischer Befunde meist in das 4. Jahrhundert datiert werden. Eine in ihrer Bedeutung herausragende Gruppe von Wohnhäusern auf dem Kelios kann charakteristische Entwicklungen der stadtrömischen Wohnkultur in der Spätantike exemplifizieren. Namentlich bekannt sind die Eigentümer der Domus der Valerii. Im Zuge der zwischen 1987 und 1992 unter Leitung von Carlo Pavolini durchgeführten Ausgrabungen unter dem Ospedale Militare wurden zwei weitere große Häuser entdeckt, die dank literarischer und epigraphischer Zeugnisse mit dem Senator Gaudentius sowie vermutlich mit dem berühmten Redner Quintus Aurelius Symmachus zu verbinden sind. Um die Reste großer Wohnhäuser handelt es sich ferner bei der Domus unter Santi Giovanni e Paolo sowie bei dem in eine Kirche umgewandelten Apsidensaal der Bibliotheca di Agapito. Im Fall der Häuser unter dem Ospedale Militare gestatten stratigraphische Ausgrabungen nicht nur die Rekonstruktion der Hauptbauphasen, sondern auch der Aufgabe beider Gebäude. Der noch im 4. Jahrhundert aufwendig erneuerte Apsidensaal in der Domus des Symmachus wurde in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts verschüttet, woraus auf die zumindest partielle Aufgabe des Hauses in jener Zeit zu schließen ist. Noch genauer lässt sich das Nachleben der Domus des Gaudentius greifen. Während auch hier die reicher dekorierten Räume um die Mitte des 5. Jahrhunderts verschüttet wurden, blieben die Wirtschaftsräume zunächst in Benutzung. Doch gegen Ende des 6. oder Anfang des 7. Jahrhunderts wurden auch diese verschüttet. Die partielle oder vollständige Aufgabe der beiden genannten Häuser während des 5. Jahrhunderts stellt keinen Einzelfall dar. Auch die anderen großen Residenzen auf dem Kelios wurden im Laufe des 5. und 6. Jahrhunderts aufgegeben oder neuen Formen der Nutzung angepasst. Als eines der letzten großen Häuser auf dem Kelios dürfte die sogenannte Bibliotheca Agapiti im Laufe des 6. Jahrhunderts in einen christlichen Kultbau transformiert worden sein, wie nicht nur eine Reihe von Umbauten, sondern auch die ab dieser Zeit einsetzenden Begräbnisse in der Apsis des Saals nahelegen. Die Entwicklung des spätantiken Stadtviertels auf dem Kelios scheint damit auf kleinstem Raum mehrere unterschiedliche Szenarien aufzuweisen, die jedes für sich genommen charakteristisch für die Entwicklung der gehobenen Wohnkultur Roms während des 5. und 6. Jahrhunderts sind. Eine monokausale Erklärung des Phänomens durch die Invasionen der Goten unter Alarich im Jahr 410, der Vandalen unter Geiserich im Jahr 455 oder durch die Wirren der Gotenkriege scheint dieser vielschichtigen Entwicklung kaum gerecht zu werden. Die jüngere Forschung tendiert dann auch dazu, die Aufgabe großer Häuser oder die Beschränkung auf eine nur mehr teilweise Instandhaltung derselben, einerseits durch die während des 5. und 6. Jahrhunderts stark rückläufige Bevölkerungsentwicklung in Rom und andererseits durch den zunehmenden Bedeutungsverlust und die schwindende wirtschaftliche Basis der senatorischen Elite zu erklären, die in erster Linie für die Vitalität des stadtrömischen Immobilienmarktes während des 4. Jahrhunderts verantwortlich war. Die ab dem 5. Jahrhundert verstärkt zu greifende Stiftung privater Immobilien an die Kirche konnte sich vor diesem Hintergrund für die Besitzer großer Häuser in zweifacher Hinsicht als lohnend erweisen. Sie entledigten sich dadurch nicht nur der Kosten zur Instandhaltung des Gebäudes, sondern durften auch auf den Ruhm des Stifters und eine aussichtsvolle Position bei der Vergabe kirchlicher Ämter hoffen. Ein Vergleich mit der Situation in Ostia drängt sich aufgrund der Nähe zu Rom und der großflächigen Freilegung des Stadtgebiets auf. Der epigraphische und der literarische Befund belegen eindrucksvoll, dass Ostia insbesondere im 4. und frühen 5. Jahrhundert von stadtrömischen Senatoren frequentiert wurde, die, wohl angezogen von der günstigen Lage der Stadt, auf dem Weg zu ihren überseeischen Gütern und ihren Küstenvillen hier für mehr oder weniger lange Zeit Quartier bezogen. Die im Rahmen meiner Dissertation vorgenommenen Untersuchungen zur Baugeschichte der spätantiken Häuser in Ostia konnten zeigen, dass gerade im 4. und frühen 5. Jahrhundert umfassende Bau- und Renovierungsmaßnahmen im privaten Raum vorgenommen wurden, während sich schon für das mittlere 5. Jahrhundert mit den traditionellen Methoden der stilistischen Datierung und der Mauerwerksanalyse keine Eingriffe mehr verzeichnen lassen. Das abrupte Ende der privaten Bautätigkeit in Ostia konnte zuletzt im Rahmen eines Grabungsprojekts bestätigt werden, das vom Archäologischen Institut der Universität zu Köln unter der Leitung von Professor Dr. Michael Heinzelmann und mir durchgeführt werden konnte und auf dessen vorläufige Ergebnisse ich an dieser Stelle kurz eingehen will. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und den Grabungsteilnehmern der Soprintendenza Speciale di Roma für die Genehmigung zur Durchführung des Projekts und nicht zuletzt der Gerda Henkel Stiftung für die großzügige Finanzierung danken. Einen in vielerlei Hinsicht charakteristischen Vertreter der spätantiken Wohnhäuser von Ostia stellt die Domus delle Colonne südlich des Forums dar. Wohl im Laufe des 4. Jahrhunderts, eine genauere Datierung wird erst nach Abschluss der Keramikbearbeitung möglich sein, wurde der wohl zu kommerziellen Zwecken genutzte Vorgängerbau in eine große Privatresidenz mit geräumigem Eingangsbereich, großem Innenhof und beheiztem Speisesaal umgewandelt. Im Zuge weiterer Umbau- und Dekorationsmaßnahmen wurde das Haus dem neuesten Wohnstandard angepasst, wie er sich im späten 4. und 5. Jahrhundert auch in Rom manifestierte. Hinsichtlich der heutigen Fragestellung ist ein Korridor von besonderem Interesse, der im Zuge dieser Umbauphase mit einer Fußbodenheizung versehen wurde. Die Ausgrabungen der Universität zu Köln erstreckten sich unter anderem auf einen Abschnitt dieses Korridors, in dem sich offensichtlich die Überreste einer Versturzsituation ungestört erhalten hatten. Die einst über den Suspensure der Fußbodenheizung verlegten Bipedales, welche den Unterboden des Korridors bildeten, waren auf der gesamten Fläche der Sondage gebrochen, lagen aber mit den Ecken jeweils noch auf den Suspensure auf. Es liegt nahe, diese Situation als das Resultat eines Erdbebens oder einer vergleichbaren Einsturzkatastrophe zu deuten, in deren Zuge Trümmer und Gegenstände aus dem Obergeschoss den Fußboden des Korridors zerstörten. In der heterogenen Verfüllung, die nach Zerstörung der Bipedales in den darunterliegenden Hohlraum eindrang, fanden sich dann auch neben einzelnen Bauschuttfragmenten zahlreiche Alltagsobjekte. Die offensichtlich als Teile eines Haushaltsinventars zu deutenden Funde belegen eine Nutzung als Wohnhaus bis zum Einsturz des Gebäudes. Für eine Feindatierung des Einsturzes muss noch die Bearbeitung der Münzfunde abgewartet werden. Die aus der Versturzschicht stammende Keramik gestattet jedoch bereits eine grobe Einordnung ins mittlere oder spätere 5. Jahrhundert. Der archäologische Befund der Domus delle Colonne bereichert damit in bemerkenswerter Weise das Bild, das bereits vom Aussetzen der epigraphischen und literarischen Quellen zur Präsenz der Senatoren, oder besser gesagt zur ausbleibenden Präsenz der Senatoren, ab dem mittleren 5. Jahrhundert skizziert wird. Der wahrscheinlich diesem Stand angehörende Besitzer der Domus delle Colonne konnte oder wollte es sich nach dem Einsturz nicht mehr leisten, das Haus wieder instand zu setzen. An dieser Stelle sei nochmals auf den zunehmenden Bedeutungsverlust des stadtrömischen Senats und vor allem auf den wirtschaftlichen Niedergang vieler seiner Mitglieder in eben jener Zeit verwiesen. In dem Maße, in dem die persönlichen und wirtschaftlichen Interessen der Senatoren für die Errichtung der großen Häuser in Ostia verantwortlich zu sein scheinen, dürfte auch ihre zunehmend prekäre Situation der Grund für die Aufgabe der großen Residenzen und letztlich für die Verarmung der Stadt selbst sein. Eine besondere Bedeutung kommt im vorliegenden Zusammenhang den Wohnhäusern von Karthago zu. Die Geschichte der Stadt ist gut bekannt und zeichnet sich gerade für den Zeitraum des 5. und 6. Jahrhunderts durch zwei bedeutende Zäsuren aus. Noch im frühen 5. Jahrhundert Provinzhauptstadt der Africa Proconsularis und eine der wirtschaftlich wie kulturell führenden Metropolen des Römischen Reiches wurde Karthago im Jahr 439 von den Vandalen unter der Führung Geiserichs erobert und diente fortan den vandalischen Königen als Residenz. Ein knappes Jahrhundert später, im Jahr 533, eroberten Justinians Truppen die Stadt, die bis zur arabischen Expansion in byzantinischer Hand blieb. In einigen Wohngebäuden wurden in den letzten Jahrzehnten stratigraphische Ausgrabungen durchgeführt, die eine Bewertung der Entwicklung der Wohnkultur vor dem Hintergrund der politischen Geschichte gestatten. Die Maison des Orichs-Grecques wurde 1975 von der University of Michigan partiell freigelegt und scheint hinsichtlich der Architektur und der Ausstattung charakteristisch für die spätantiken Peristylhäuser von Karthago zu sein. Ein gepflasterter und auf vier Seiten von Portiken umgebener Innenhof stellte offenbar das Zentrum des Hauses dar. Die Säulenstellungen des Hofes waren durch steinerne Schranken verschlossen, von denen sich noch die Einlassungen erhalten haben. Neben dem Hof und einigen kleineren Räumen im östlichen Teil des Hauses wurde auch ein großer Saal in der Achse des Hofes freigelegt. der sich über einen breiten Eingang mit eingestellten Stützen auf diesen öffnete. Die Schichtenabfolge gestattet eine präzise Rekonstruktion der Bau- und Dekorationsphasen des Gebäudes. Demnach wurden Speisesaal und Portiken unmittelbar nach dem Bau des Hauses im späten 4. Jahrhundert zunächst mit Mosaikfußböden ausgestattet, darunter auch das namensgebende polychrome Mosaikpanel in der südlichen Portikus. Für die Jahrzehnte nach der vandalischen Eroberung um 439 sind vereinzelte Renovierungsmaßnahmen zu greifen. Der Grundriss und der hohe Standard der Ausstattung scheinen dabei jedoch nicht grundlegend verändert worden zu sein. Eine aufwendigere Renovierungsphase lässt sich für das zweite Viertel des 6. Jahrhunderts greifen, also kurz vor oder nach der byzantinischen Rückeroberung der Stadt. In dieser Phase wurden die zuvor verstürzten Mauern des Saals wieder aufgerichtet, ein Fußboden aus polychromem Opus Sectile im Speisesaal verlegt, ein neues Fußbodenmosaik in der östlichen Portikus angebracht und das Pflaster des Hofs erneuert. Die Ausgräber konnten ferner eine Reihe kleinerer Reparaturen im Bereich des Opus Sectile Fußbodens greifen, die das Bemühen um die Aufrechterhaltung eines hohen Wohnstandards noch für die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts oder später belegen. Dass es sich bei diesen langanhaltenden Bemühungen nicht um einen Einzelfall handelt, zeigt auch der Grabungsbefund der Maison de la Rotonde. In dem Peristylhaus, das sich gegenüber der Maison des Aurichs-Grec durch einen Apsidensaal und eine Rotunde auszeichnet, wurden zwischen 1991 und 1998 umfangreiche stratigraphische Ausgrabungen durch ein französisch-tunesisches Team durchgeführt. Diesen Forschungen zufolge wurde das Haus im ersten Drittel des 5. Jahrhunderts ex novo errichtet, wobei unter anderem der Apsidensaal und die Rotunde angelegt wurden. Wohl schon kurz nach der Eroberung Karthagos durch die Vandalen wurde das Haus umfangreichen Transformationen unterworfen. Dabei wurden zwar der Apsidensaal und die Rotunde beibehalten, der zentrale Bereich des Gebäudes wurde jedoch mit erheblichem Aufwand um etwa einen Meter abgesenkt, um ein Peristyl anzulegen, und die Raumaufteilung im Norden wie im Süden des Grundstücks wurden maßgeblich verändert. Nach diesen bemerkenswerten Umbauten vandalischer Zeit wurde das Gebäude, Keramik- und Münzfunden zufolge, zumindest bis ins 7. Jahrhundert genutzt, wenn auch für die spätesten Nutzungsphasen ein Funktionswandel des Areals anzunehmen ist. Sowohl die Maison de la Rotonde als auch die Maison des Aurichs-Grec belegen uns also eine bemerkenswerte Kontinuität des gehobenen Wohnstandards in spätrömischer, in vandalischer und zumindest im Fall der Maison des Aurichs-Grec sogar noch in byzantinischer Zeit. Zitat: "Life went on as before", schrieben die amerikanischen Ausgräber, "and very much at the same high standards of living." Eine weitere bedeutende Stadt der Spätantike, von der uns umfangreiche Reste der Wohnbebauung überliefert sind, stellt Antiochia Amorontes dar. Antiochia war Sitz eines Patriarchen, eines der führenden kulturellen Zentren des östlichen Mittelmeerraums und zeitweise sogar kaiserliche Residenz. Anders als zahlreiche Städte des Weströmischen Reiches wurde Antiochia im 5. und 6. Jahrhundert nicht von germanischen Invasoren erobert. Dagegen überliefern die historischen Quellen einen Stadtbrand im Jahr 525, eine Reihe von Erdbebenkatastrophen in den Jahren 526, 551, 557, 587 und 588 sowie die Eroberung der Stadt durch den Sassanidenkönig Chosrau I. im Jahr 540, der die Stadt zerstörte und ihre Einwohner deportieren ließ. Byzantinische Truppen eroberten Antiochia zwar nur wenig später zurück, der folgende partielle Wiederaufbau unter dem Namen Theopolis hinterließ jedoch kaum einen Niederschlag im archäologischen Befund. Im Rahmen der Ausgrabungen, die zwischen 1933 und 1939 von der Princeton University durchgeführt wurden, legte man die Grundmauern und Mosaikfußböden zahlreicher kaiserzeitlicher und spätantiker Wohnhäuser in Antiochia selbst, dem Vorort Daphne und dem Hafen Seleukia Pieria frei. Einen eindrucksvollen Beleg für den Aufwand, der noch bei der Ausstattung spätantiker Häuser betrieben wurde, stellen beispielsweise die qualitätvollen polychromen Mosaiken im House of the Buffet Supper im Villenvorort Daphne dar, die man leider bei dieser wenig qualitätvollen Abbildung jetzt gar nicht mehr erkennt. Pardon. Nicht vor dem Beginn des 5. Jahrhunderts wurde hier ein spätkaiserzeitliches Haus grundlegend renoviert. Unter den freigelegten Räumen konnten ein zentraler Innenhof, die diesen auf drei Seiten umgebenden Korridore und das auf der vierten Seite des Hofes gelegene Nymphäum identifiziert werden. Dieses Gebäude scheint mindestens bis zum Erdbeben von 526 bewohnt gewesen zu sein, worauf die Verlegung neuer Estrichfußböden in mehreren Räumen hinweist, unter denen Münzen der Jahre 518 bis 527 gefunden wurden. Diese weisen also auf eine, wenn auch notdürftige, Renovierung nach dem Erdbeben von 526 hin. Der Befund im House of Ion in Antiochia zeigt, dass sogar noch bis in die Zeit unmittelbar vor den Katastrophen des 6. Jahrhunderts der gehobene Wohnstandard mit teils beachtlichen Bemühungen aufrechterhalten und möglicherweise gar gesteigert wurde. Zwar wurde hier nur ein kleiner Teil des Gebäudes freigelegt, die Reste einer mindestens aus zwei Flügeln bestehenden Korridors, eines apsisförmigen Raums und zweier weiterer rechteckiger Räume mit den jeweils erhaltenen Mosaik- und Marmorfußböden stehen jedoch offenbar in der Tradition der spätantiken Wohnarchitektur. Unter den qualitätvollen Pavimenten wurden Münzen und Keramik des 4. bis frühen 6. Jahrhunderts gefunden, die keinen Zweifel daran lassen, dass hier noch zu Beginn des 6. Jahrhunderts ein Bauherr mit großen Ansprüchen und einer entsprechenden Finanzkraft in den Bau oder zumindest in die Ausstattung eines Hauses investierte, das den freigelegten Resten zufolge so oder ähnlich auch zwei Jahrhunderte früher hätte errichtet werden können. Die aufwendigen Eingriffe im House of Ion gehören nach derzeitigem Kenntnisstand zu den letzten anspruchsvollen Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der kaiserzeitlich spätantiken Wohnbebauung Antiochias. Die wenig später einsetzende dichte Serie von Katastrophen, die sich über das gesamte weitere 6. Jahrhundert erstreckt, führte zweifellos zur Ausdünnung der Bevölkerung, muss sich aber auf lange Sicht vor allem negativ auf die wirtschaftliche Situation der Bewohner wie der Stadt selbst ausgewirkt haben. Die gehobene Wohnarchitektur des 5. und 6. Jahrhunderts erweist sich, wie bereits die wenigen präsentierten Beispiele gezeigt haben mögen, zunächst in bemerkenswerter Kontinuität zu den großen Häusern des vorhergehenden Jahrhunderts. Weder im byzantinischen Syrien noch im vandalischen Nordafrika werden in jener Zeit grundlegend neue Wohnformen entwickelt. Die schon in konstantinischer Zeit üblichen Raumstrukturen scheinen ohne wesentliche Neuerungen bis in das 6. Jahrhundert hinein übernommen worden zu sein. Gleiches gilt für die Ausstattungsgewohnheiten, wie zahllose Mosaik- und Marmorfußböden des 5. und 6. Jahrhunderts belegen. Der bereits im 4. Jahrhundert erreichte Wohnstandard wird offensichtlich über einen langen Zeitraum und von Bewohnern verschiedenster ethnischer Zugehörigkeit als zufriedenstellend empfunden. Bereits die Betrachtung weniger ausgesuchter Befunde konnte jedoch gleichermaßen zeigen, dass dieser hohe Standard in verschiedenen Regionen des Mittelmeerraums zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgegeben wurde. Eine pauschale Erklärung, die historische Ereignisse im Sinne der Reichsteilung, der vandalischen Eroberungen oder der Gotenkriege für das Ende der gehobenen Wohnkultur römischer Tradition verantwortlich macht, greift damit zweifellos zu kurz. Vielmehr, so scheinen die betrachteten Beispiele nahezulegen, erweisen sich die Prosperität oder der Niedergang anspruchsvollen Wohnens an regionale Entwicklungen gebunden. Ein Studium der gehobenen spätantiken Wohnkultur muss sich damit meiner Meinung nach verstärkt mit der wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Zentren auseinandersetzen. Gerade das Beispiel Karthago ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die politische Fragmentierung des Römischen Reiches in der Alltagskultur der Hausbewohner zuweilen kaum greifbare Spuren hinterlässt. Danke.